So, ein Hinweis an dieser Stelle. Wir haben ab heute Weihnachts-Sale in unserem Online-Shop auf www.geschichtenausdemaltbau.de. Findet ihr unseren Shop und dort sind ab heute alle Artikel um 50% reduziert.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir auch heute wieder dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 21 Minuten und 1. Und jetzt beginnen wir mit der Auflösung von, ich möchte sagen, meiner Geschichte vom letzten Mal. Ist das richtig? Ich habe angefangen, ne?
Du hast aufgeschlossen.
Und
zwar, genau, wie hieß sie nochmal?
Im Stich gelassen.
Genau, deine Geschichte im Stich gelassen. Zwei Studentinnen können verschiedener eigentlich nicht sein, studieren zusammen und wohnen auch zusammen an einer Uni beziehungsweise in einem Studentenwohnheim und haben sich über die Zeit eigentlich sehr angefreundet miteinander, obwohl sie so verschieden sind. Die eine ist wirklich, sage ich mal, echt eine kleine Streberin, büffelt echt total viel, schreibt echt immer gute Noten. Und die andere ist so ein bisschen Larifari, geht eher so ein bisschen lieber feiern, genießt so ein bisschen die anderen Vorzüge des Studentenlebens. Aber die passen so ein bisschen aufeinander auf und die eine versucht die gerne feiern geht, versucht so die andere immer ein bisschen mit auf die Partys zu nehmen und die gerne büffelt und gute Noten schreibt, versucht der anderen immer so ein bisschen zu sagen, hier, denk dran zu lernen und ich gebe dir nochmal einen Tipp und so weiter und so fort. So, und es stehen auch bestimmte Prüfungen an und eigentlich sollten beide lernen, aber natürlich möchte die eine, die gerne feiern geht, lieber auf die große Verbindungsparty, wo auch ihr Schwarm, der Quarterback, glaube ich, der Footballmannschaft aus der Uni wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch sein wird. Und so geht sie dorthin und bleibt nicht bei ihrer Mitbewohnerin auf der Stube, um zu lernen. Aber irgendwie fühlt die Gute sich da nicht so wohl auf der Party und bleibt da nicht so lange und kehrt relativ früh schon wieder zurück in ihr Studentenwohnheim. Und es ist immer so, das muss ich vielleicht nochmal einmal vorschieben, weil das wird noch ein bisschen wichtig, dass wenn sie spät von der Party kommt, dann reißt sie eigentlich immer die Tür auf, macht das Licht an, weckt dadurch natürlich ihre Mitbewohnerin und geht dann ins Bett. Und ihre Mitbewohnerin hat ihr vorgesagt, denk bitte dieses Mal wirklich dran, bitte lass das Licht aus. Und sie hält sich dran. Sie schafft es. Sie ist sogar unheimlich stolz auf sich, dass sie das schafft. Und geht ins Bett und schläft ein. Und am nächsten Morgen ist eigentlich so ein bisschen Gegenteiltag, denn sie ist plötzlich die Erste, die aufwacht, was eigentlich nie der Fall ist. Denn eigentlich wacht immer ihre Mitbewohnerin auf, zieht ihr die Decke vom Kopf, reißt die Rollos auf und schreit aufwachen, Schlafmütze. Und dieses Mal ist es ein bisschen anders. Niemand weckt sie. Und sie wundert sich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass ihre Mitbewohnerin noch immer schläft. Also sie tauscht dann so ein bisschen die Rollen, sondern sie reißt die Jalousien auf und drückt dann auch ihrer Mitbewohnerin den Spruch, aufstehen, Schlafmütze, und reißt die Decke weg. Und was ist? Ihre Mitbewohnerin liegt erstochen im Bett, blutüberströmt. Und an der Tür, jetzt wo Licht an ist, sieht sie plötzlich, dass jemand mit roter, vermutlich blutiger Farbe oder Schrift, Folgendes an die Tür geschrieben hat. Ein Glück hast du das Licht nicht angemacht. Das heißt, der Mörder hat die ganze Nacht, wobei, ich muss einmal Sachen einschieben, sie hört, glaube ich, sogar noch Schritte.
Sie hört noch Schritte und
bevor
die Tür
sie
zuknallen,
einschläft, ne?
Und dann läuft noch weg, genau.
Genau, das
sie
hört
wacht
sie
zwischendurch einmal auf.
Ah, sie wacht zwischendurch einmal auf, genau. Also der Mörder war auf jeden Fall nicht die ganze Nacht, aber einen Großteil der Nacht bei ihr im Zimmer, im Bett ihrer toten Freundin. Ha, ja, ich glaube, schon im Podcast was gesagt. Ich sag's auch gleich nochmal weiter. Erstmal fange ich ja natürlich an mit der Auflösung unserer Community. Und zwar haben wir natürlich euch auf Instagram gefragt, was ihr glaubt. Und 72% glauben, dass die Geschichte wahr ist. 28% glauben das nicht. Das ist für unsere Community relativ eindeutig.
So drei Viertel ist immer schon ein gutes Zeichen eigentlich.
Ich schließe mich aber den Leuten an, die gesagt haben, dass das falsch ist. Das klang mir zu sehr nach Gute-Nacht-Kuss, die wir hier schon mal hatten, zu sehr nach Urban Legend. Ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, kein Mörder würde das machen. Ich habe das schon sowieso im Podcast auch schon gesagt.
Ja.
Kein Mörder würde freiwillig, also kein Mörder schließt nicht die Tür ab. Kein Mörder bleibt nicht dann auch noch die ganze Nacht da liegen. Und selbst, weißt du, selbst wenn du davon ausgehst, dass der vergessen hat, die Tür abzuschließen. Mhm. Und ich dann gedacht habe, oh Gott, ich muss mich jetzt hier unter der Bettdecke oder unter dem Bett verstecken, damit die mich nicht sieht. Dann schreibt der nicht so einen Spruch an die Wand. Weißt du? Deswegen, ich sag, das ist ausgedacht.
Ja, ist 100% akkurat. Es ist ausgedacht und es ist auch eine Urban Legend.
Oh, okay.
Und zwar stammt diese Urban Legend aus den 80ern und kam schon mehrfach in Filmen vor. Zum Beispiel in dem Film Urban Legend, den wir schon mal thematisiert hatten. Und auch anscheinend, das habe ich durch unsere
ich weiß, was kommt.
Durch unsere Hörerinnen und Hörer gelernt, in Supernatural.
Supernatural, ne?
Staffel 1, Folge 7, nach allem, was ich gesehen habe, ist das vor Ort drin? Ich habe Supernatural nach wie vor nicht geguckt, aber es scheint da wohl.
Habe ich geguckt?
Meinst du mal, ne?
Klingelt gar nichts bei mir. Bei
der ersten Staffel anscheinend.
Ja.
Naja, auf jeden Fall wurde das Ganze mehrfach untersucht, ob das einen echten Vorfall gibt, der dem ähnelt oder irgendwie, ob das irgendwo herkommt. Aber es ist nichts bekannt, auch wenn natürlich tatsächlich immer mal wieder Mordfälle in Studentenwohnheimen vorkommen, gerade auch in Amerika. Aber nie irgendwas, was dem so sehr ähnelt, mit noch irgendeiner Nachricht oder irgendwie sowas. Und vor allen Dingen nichts, was vor der Entstehung der Urban Legend gewesen wäre, dass man es davor datieren könnte. Ja. Sodass man sagen könnte, das könnte der Ursprung sein. Die Legende wird tatsächlich oft mit dieser Hunde, nicht nur Hunde können Hände lecken, Geschichte in einen Topf getan.
Guck mal.
Weil man die Vermutung hat, dass beide Versionen der gleichen Ursprungsgeschichte sein könnten.
Ah, das kann sein.
Das heißt, es
sein.
Gab irgendwann mal so eine Geschichte und das die wurde dann abgewandelt und dann sind daraus diese beiden Stories geworden. Also ja, eine Menge von euch lagen verkehrt mit 72%. Es ist tatsächlich, wie gesagt, eine Urban Legend und es gibt keinen Nachweis, der legit wäre, wo man sagt, oh ja, daher kommt das. Von daher stempeln wir es hiermit ab als eine unwahre Geschichte.
Aber du hast dich schon so an dieser Legende dran entlang gehangelt.
Die ist schon sehr
also
diese
Studentenwohnheim, das ungleiche Studentenwohnpärchen und so.
Es gibt halt viele, viele Creepypastas, die darauf basieren, alle ein bisschen unterschiedlich geschrieben und so weiter. Aber eigentlich sind so gut wie alle halt mit diesem etwas ungleichen Paar. Die eine geht feiern, kommt zurück. Lässt das Licht dann aus. Bei dem Film Urban Legend zum Beispiel ist es noch ein bisschen perfider. Da ist es so, dass sie nach Hause kommt und der Mörder gerade auf dem Sofa sie ersticht, ihre Freundin, und die so ihr die Hand vor den Mund hält und sowas. Und sie denkt, die haben da Sex. Und deswegen noch irgendwie sagt von wegen, ich habe nichts gesehen und sowas und geht ins Bett. Und währenddessen wird die gerade live quasi ermordet. Also das ist noch eine ganze Ecke härter. Das habe ich mir gespart in meiner Geschichte.
Schade. Das ist ein klassischer Kliman auch mittlerweile, ne? So nicht ganz so doll.
Naja, ich fand, das war schon doll genug, wenn die mit dem Blut deiner Zimmernachbarin, wie die da tot neben dir liegt, noch ein bisschen was an die Wand schreibt. Ja, okay, aber es ist auf jeden Fall nicht wahr. Und
kriegt ein A-Rating, deine Geschichte.
Die kriegt ein A-Rated.
Ja, cool, geil. Fand ich gut. War mal wieder eine schöne, wie ich auch richtig vermute, so eine richtig schöne Urban Legend-Geschichte eigentlich.
Ja.
So, auch das Setting. Also,
ja, so Uni,
Studentenbude, die eine geht feiern. Eigentlich hätte die drauf hops gehen müssen. So, ne? Also
haben auch, ich weiß gar nicht, ob es da war bei mir oder ob das, wo habe ich das nochmal gelesen? Vielleicht auch in den Kommentaren zu irgendeiner Creepypasta, die ich dazu gelesen habe, wo Leute geschrieben haben, so, wie gemein, dass die Fleißige stirbt und die so rumsteht.
Ja, das ist ja geil.
Also ja, dass die halt die Party macht und sowas kommt davon und die halt eigentlich so.
Leute, geht einfach mehr saufen, wenn ihr studiert. Weißt du, das lohnt sich einfach nicht.
Das ist die Moral von der Geschichte. So, unsere zweite Geschichte, die Christa uns letztes Mal vorgetragen hat, hieß Fehldiagnose und handelte von Frieda, einer Sozialpädagogin, die einen neuen Fall auf den Tisch kriegt. Einen neuen Patienten auf den Tisch, und zwar jemand mit dem wunderschönen Namen Rasputin Wickelknilch. Und der gute Rasputin leidet unter einigen Sachen, und zwar Schizophrenie, glaube ich, und einer drogeninduzierten Halogen.
Halogen ist das Ding am Fahrrad, ne?
Achso, wie heißt
das
nochmal?
Halluzinogen?
Halluzinogen, Schizophrenie oder irgendwie sowas war da, glaube ich.
Warte, ich kann es dir
drogeninduzierten paranoiden Schizophrenie und einem streng religiösen Hintergrund. Sie entscheidet sich natürlich, zu ihm in die Wohnung zu gehen und ihn zu besuchen und findet da zunächst einen riesengroßen Zoo vor. Und genauso riecht es auch, denn die Wohnung ist komplett bis an den Rand voll mit irgendwelchen Tieren, die da wohnen. Und merkt dann auch schnell, dass es nicht ganz so leicht wird mit diesem Rasputin, denn dieser streng religiöse Hintergrund macht sich immer bemerkbarer mit der Zeit. Denn der gute Rasputin glaubt, dass er selber Lucifer ist oder von Lucifer besessen. Und das glaubt ihm natürlich keiner von den Sozialpädagogen, denn die sehen natürlich einen anderen Hintergrund, der irgendwie medizinisch lösbar ist. Doch er weicht davon einfach nicht ab, auch wenn sie ihm vorschlägt, in eine Kirche zu gehen, um ihm da zu helfen, geht er nicht mit, weil er meint, er würde sofort in Flammen aufgehen. Sie legen ihm später noch Tarotkarten. Er versucht, Weihwasser zu trinken, um sich irgendwie davon selber zu reinigen. Doch natürlich ist das alles nicht auf dem Behandlungsplan von Sozialpädagogen drauf, sondern die versuchen ihn weiter medizinisch zu behandeln. Bevor sie ihn das letzte Mal besucht, dreht er noch einmal komplett durch. Seine Mutter erzählt auch, dass er in seinem Zimmer rumzündelt und versucht, die Bude anzuzünden. Daraufhin wird auch sogar zum ersten Mal dann wirklich die Polizei hinzugezogen und er wird auch in Gewahrsam genommen. Und dann besucht die gute Frieda ihn ein weiteres Mal und sagt, sie möchte gerne mit Lucifer oder dem Dämon in ihm reden. Und daraufhin setzt er sich ganz ruhig hin und verändert sich auf einmal auch und spricht plötzlich ganz anders. Und sie fragt dann auch diesen Dämon angeblich, mit dem sie dann wohl redet, wer es denn ist. Und plötzlich flüstert ihm der gute Wickelknilch von links ins Ohr, ich bin Baal. Und nachdem er das flüstert, fragt sie, was sie denn wollen. Und mit einmal geht ein Ruck durch die ganze Menge, alle Tiere rasten aus. Und der gute Wickelknilch steht auf und sagt, wir wollen ihn töten. Oder brüllt es vielmehr. Der Papagei wiederholt das noch 10-mal. Und sie läuft dann panisch raus und verschwindet. Und besucht ihn danach nie wieder. Und wie der Titel schon vermuten lässt, was die Fehldiagnose angeht, wäre das wahrscheinlich das eine Mal in den Geschichten von uns, dass ein Exorzismus vielleicht doch die richtige Wahl gewesen wäre. Und die gesamte Sozialpädagogie der falsche Weg war.
Pädagogik. Die Sozialpädagogik.
Das Rumge-Sozialpädagoge half ihr nicht.
Half ihm nicht.
Ja, zu eurer Vermutung, was die Geschichte angeht, ob ihr glaubt, dass sie echt ist oder nicht, da haben wir dieses Mal.
Ich musste eben schon schmunzeln, als ich es gesehen habe.
Ein exaktes 50-50. Es sagen 50% von euch, sie ist wahr und 50% sie ist falsch. Und Leute, ich fühle euch, denn mir geht's genauso. Ich finde, einerseits vom Detailgrad spricht alles dafür, dass Christoph das von irgendwo her hat, weil so viel passiert, so viel verschiedene Sachen.
Ja, das ist ein guter Garant, das stimmt, ja.
Und gleichzeitig ist sie auch so wild, dass ich glaube, sie stimmt nicht. Aber ich würde jetzt wirklich mit meinem ersten Instinkt gehen und sagen, das hat der irgendwo her. Also, und wenn die Geschichte nicht wahr ist, dann hast du es trotzdem irgendwo her. Ich sage, die kommt nicht komplett von dir. Mhm. Und ich behaupte aber auch einfach mal, der Ursprung ist echt.
Okay. Ich werde jetzt nicht glauben, Leute. Aber es ist eine Hörergeschichte.
Ach, Quatsch.
Ja.
Aber warte mal, damit echt?
Damit echt. Also es ist keine von jemand geschriebene Geschichte, es ist eine klassische Hörergeschichte, wie wir sie oft im Podcast hatten.
Unser Hörer ist Rasputin, nicht wahr?
Unsere Hörerin an dieser Stelle ist Julia. Und Julia ist 30 und Sozialpädagogin. Und Julia hat mir diese Geschichte erzählt. Und sie war sehr lang, sie war sehr ausführlich, eben deswegen ist ja auch aufgefallen, es sind sehr viele Sachen drin. Und Julia betreut psychisch erkrankte Erwachsene und hat eben diesen, vor einigen Jahren, eben diesen Fall bekommen mit einem 27-Jährigen mit einer drogeninduzierten paranoiden Schizophrenie mit streng religiösem Hintergrund. Und dann hat sie mir die Geschichte eigentlich genau so erzählt, wie ich sie euch allen erzählt habe. Genau. Was ich erwähnen soll, ist, dass, es ist hier ganz wichtig, solche Fälle sind eine absolute Ausnahme. Also 95% der Menschen, die sie behandelt, oder 95% der Menschen mit psychischen Erkrankungen sind völlig ungefährlich. Die meisten leiden selber enorm unter ihrer Krankheit und die sind eher eine Gefahr für sich selbst als für ihre Mitmenschen oder für ihr Umfeld. Und das ist super, super selten. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte glaubt jetzt nicht irgendwie jemand, der eine drogeninduzierte Schizophrenie oder irgendwas hat, auch mit streng religiösem Hintergrund von mir aus, ist immer irgendwie so ein Fall und ihr müsst euch von solchen Leuten fernhalten. Nee, eigentlich brauchen diese Leute eher eure Hilfe und sind auf die Hilfe anderer Leute angewiesen. Das einmal an dieser Stelle. Genau, aber eigentlich sonst ist das genau so passiert. Das Ding war, das wurde in der Geschichte auch ein bisschen konfus, sage ich mal. Gar keine Kritik jetzt an Julius Mail, die war sehr toll. Aber das hat sich, glaube ich, einfach so super geändert, sein Verhalten. Also zuerst hat er geglaubt, er ist Lucifer. Und dann war er plötzlich der Meinung, dass halt wirklich ganz viele Dämonen waren, die dann, und das sagte er auch, die in den Tieren dann auch waren und die da rausgesprochen haben. Und dieser Ruck, den Julia beschrieben hat, auch in der Mail, da meinte sie, es war völlig weird. Die Hunde haben gebellt, die Katzen kamen da rumgefaucht, die Hühner sind da rumgeflattert. Also es war wohl wirklich alles total wild. Okay. Genau, und dann war ja noch ein Dämon in der Katze, der dann auf sie gesprungen ist.
Ja.
Und sie hat erzählt, die Tiere haben sie die ganze Zeit vorher immer gemieden. So von wegen, weil sie auch angeekelt von denen war. Und manche Tiere haben ja so ein Empfinden dafür. So vor allem, glaube ich, Katzen, die wissen ja auch, naja, wir können uns beide nicht so aus Fell gucken mäßig. Und deswegen fand sie das so ultra komisch, dass plötzlich eine der Katzen auf ihren Schoß springt und sie dann angeguckt hat und dann dieses Funkeln. Und also ich habe da eigentlich nichts zugedichtet. Das war, also sie hat mir das genauso erzählt. Und das Ding ist, sie hat auch noch zum Abschluss erzählt, sie ist überhaupt niemand, der empfänglich dafür ist. Gar nicht.
So übernatürliches.
Überhaupt nicht. Okay. Und sie hat den Fall angenommen, weil sie so dachte, okay, das ist eine Herausforderung. Mhm. So, und sie ist dann, das habe ich rausgenommen, sie ist dann am Ende zu ihrem Vater gegangen. Und ihr Vater ist, sage ich mal, ja, ich weiß nicht, ob der so krass daran glaubt, aber der ist schon gläubig, hat sie geschrieben. Und der hat gesagt, wenn du Dämonen Tür und Tor öffnest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sowas passiert.
Okay.
Ja.
Krass.
Sie hat's nie erzählt. Sie hat niemals erzählt, offiziell was ihrer Chefin oder so, was da war. Sie hat gesagt, die ist da raus aus dem Ding.
Und weiß sie, was danach noch mit ihm passiert ist? Nee,
sie hat gesagt, der Fall wurde eingestellt eben auch aus mangelnder Mitarbeit. Also, weil da war halt wahrscheinlich also keine Ressourcen mehr waren, kein Personal mehr war oder so. Genau, aber nee. Also, wenn sie da, Julia, wenn du das jetzt hörst und du noch irgendwas gehört hast über Rasputin-Wickelknilch, dann kannst du uns natürlich Bescheid sagen, dann können wir hier noch eine kleine Follow-up-Auflösung machen.
Jetzt wichtigste Frage. Du musst den Namen nicht verraten, aber hast du einen echten Namen gekriegt?
Ja, aber auch der war, nennen wir ihn.
Ah, okay.
So, also ich habe keinen echten Namen, nein.
Also,
nein. Also darf sie ja auch, glaube ich, gar nicht sagen aufgrund der Schweigepflicht.
Nee, genau, deswegen hätte ich es jetzt auch hier auf gar keinen Fall gesagt, aber die Frage war nur, ob irgendwo davon abwandelt von Rasputin.
Nein. Die Namen, ich glaube, ich habe mich selber so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt beim letzten Mal, als du so meintest, dass es so ein klassischer Wellbrook ist, so mit den Namen. Und ich glaube, dann habe ich so gedacht, jetzt lege ich mal richtig drauf an. Auch die Orte so ein bisschen, der Straßenbahnstation und so, da habe ich auch so ein bisschen versucht mitzuspielen. Was hatten wir denn irgendwie? Lührenmeier Allee, Keunige Brücke. Ich muss.
Bei Christoph
sagen,
ist immer so ein
weißt
bisschen.
Weißt du, wo, glaube ich, bei mir so ein bisschen dafür für die Inspiration herkommt?
Aus der Augsburger Puppenkiste?
Nee, aus TKKG.
Oh, ist das da so?
Da heißen die Sachen auch immer ganz wild und ich glaube, ich habe das damals immer gemocht, weil die hatten so. Du vergisst das dadurch nicht so schnell.
Ja,
du kannst dann
halt
irgendwie noch sagen, ach komm, hier in Folge 72 in der Lührenmeier Allee an der Keunigebrücke, da ist doch Frau Drübel ausgestiegen.
Aber es stimmt, weißt du, so Frieda, bleibt nicht da. Rasputin Wickelknecht, kann ich mich auch noch nächste Folge dran erinnern.
Ja, genau, und das ist irgendwie ganz, finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, genau, also wahre Hörergeschichte, vielen Dank Julia für deine tolle E-Mail.
Ja, ich hoffe, vielen Dank.
Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr Lieben. Und
abgefahren. Absolut abgefahren. Also ich finde immer, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde immer dadurch, dass es eine höhere Geschichte ist, weil hättest du jetzt gesagt, ja, keine Ahnung, ist in Osnabrück passiert, hätte ich gesagt, oh, heftig. Aber zu wissen, irgendwer hört diesen Podcast und dem ist das passiert oder der ist das passiert, ist ein ganz anderes Level irgendwie, finde ich. Weil das einfach noch, es wirkt automatisch.
Ja, und es
viel
war
näher.
Genau, und es war auch genau auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, ne? Also ich habe jetzt auch nicht, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe auch jetzt nicht irgendwie gegen recherchiert, ob es das wirklich gegeben hat und sie sich da irgendwo inspiriert hat von einem Film oder so. Weil genau das, was du gesagt hast, das ist sehr detailreich, so mit diesem ganzen Kram. Und sich da so ein abzubrechen, mir so eine E-Mail zu schreiben so, und sich das alles auszudenken, damit man hier, weißt du, das glaube ich halt einfach nicht. Mhm. Dann glaube ich halt, nee, das ist der einfach passiert. Ich bin ja auch für sowas eigentlich nicht empfänglich. Weißt du, und sie offensichtlich ja auch nicht. Ja, irgendwann macht man vielleicht leider mal solche. Und das ist so meine größte Angst halt. dass ich
als jemand, der nicht daran glaubt, plötzlich dann da
genau,
auf sowas
Ding,
stößt.
Ja, das Ding ist dann halt so, dass ich dann so denken würde, Junge, was habe ich jetzt hier erlebt? Und wenn das jetzt sein kann, was kann denn noch bitte alles sein?
Das habe ich auch, glaube ich, schon, haben wir schon oft drüber geredet.
Ganz
aber
oft,
das ist einfach dieses, du öffnest plötzlich so ein Tor. Und wenn das geht, was dann plötzlich der Horizont, das ist, glaube ich, das gleiche mit so Verschwörungstheorien. Wenn du plötzlich an eine davon glaubst, dann erscheinen alle anderen.
Oder eine sich als wahr erfüllt.
Ja, das wäre krass, ja.
Nein, aber eine von diesen ganzen abgefahren, wenn, keine Ahnung, in 20 Jahren jemand sagt, ja, okay, Leute, wir waren nicht auf dem Mond. So, weißt du, so, ist ja harmlos eigentlich. Aber dann geht's halt los. Okay, dann war 9-11 auch ein Inside-Job. Und dann war das auch und das auch. Und nicht Nixon, wie hieß er? Kennedy.
Ja,
so,
ja.
Weißt du, da, und wenn du dann irgendwie, oh, yo, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich einen Dämon gesehen.
Und dann ist das halt diese eine Bestätigung, die reicht, um alles andere zu validieren irgendwie, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und also ich habe zum Glück solche Erfahrungen eigentlich noch gar nicht gemacht, auch jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Wohnungen mit irgendwelchen Klopfgeräuschen oder irgendwie was, selbst wenn es bei mir klopft, dann würde ich sagen, ja, der Nachbar oder so, oder eine Maus oder ein Marder oder so, ich würde nicht sagen, das ist ein Geist.
Man ist halt so rational, dass irgendwie ein Stuhl fällt um und denkst nicht zuerst, holy shit, Poltergeist, dann sagst du so, na gut, habe ich...
Aber stell dir das mal vor, du hast einen Mitbewohner, Josh, wir haben den Geist, warum?
Kommt direkt mit so Weihrauch rein. Oh Mann.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Wir beginnen heute mit der Aufschließung dieser. Aber Aufschließen ist Auflösung? Ja. Aufschließen ist erste Geschichte.
Ja.
Du schließt jetzt auf?
Ja.
Okay.
Ich schließe auf.
Ich werde das jetzt jedes Mal fragen. Ich werde es jedes Mal wieder vergessen im nächsten Mal. Also, heute schließt Christoph auf, der Schlüsselmeister aus der Matrix. Kennst du noch den Schlüsselmacher?
Ja, den, klar.
Christoph hat hier einen riesen bunten Schlüssel dabei. 73 Stück an der Zahl und er benutzt den neuesten, den er gerade neu geschmiedet hat. Und zwar den Schlüssel Nummer 73, um heute aufzuschließen.
Und dieser Schlüssel 73 öffnet die Tür mit dem Klingelschild verwaist. Die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, als ein alter Truck über die leicht befestigte Straße aus losem Geröll Richtung Waldesrand holperte. Dicke Nebelschwaben waberten über der Naturstraße und der Fahrer hatte Mühe, der Straße zu folgen. Mit zusammengekniffenen Augen steuerte er das Fahrzeug kurze Zeit später an dem vom Regen aufgeweichten Rand eines schmalen Grabens nahe des Waldes und stieg aus. Draußen war es so kalt, dass Rickard seinen Atem sehen konnte, wenn er ausatmete. Ein Glück hatte er dicke Wollsocken angezogen und seine Handschuhe mitgenommen, dachte er, während er den Kofferraum öffnete und seinen Rucksack schulterte. Abgesehen von den Minusgraden war es ein schöner Morgen. Als er losgefahren war, war es noch dunkel gewesen, doch jetzt blitzten bereits die ersten Sonnenstrahlen durch das dicht gewachsene Unterholz des Waldes und der Nebel hatte irgendwas Schönes an sich, was Rickard nicht in Worte fassen konnte. Etwa 30 Minuten Fußmarsch lagen zwischen dem 42-jährigen Mann mit Vollbart und seinen illegal aufgestellten Tierfallen. Für Bisamrattenfelle wurde auf dem Wochenmarkt gutes Geld bezahlt und es kümmerte eigentlich niemanden, woher die Felle kamen. Fröstelnd stapfte er mit hochgezogenen Schultern über eine kleine Lichtung und versuchte sich zu orientieren. Von hier aus ging es nach links weiter. Von dort, wo der Wald am dichtesten war, waren es nur noch wenige Schritte zu den Fallen des Wilderers. Von der Kälte angetrieben, beschleunigte Rickard seine Schritte etwas. Außerdem hatte er auch keine Lust, dass ihn vielleicht noch doch jemand erwischte. Doch gerade als er einen Tannenzweig, der ihm den Weg versperrte, mit dem Arm zur Seite schieben wollte, fiel ihm plötzlich etwas ins Auge, was sich farblich vom Rest des Waldes absetzte. Ein roter Karton aus Pappe, etwa 2 Meter lang, lag 15 Meter entfernt von Rickard im Unterholz. Ein plötzliches Gefühl von Neugier überkam ihn auf einmal und er wandte sich zu dem Karton um. Beim genaueren Betrachten bemerkte er, dass sich die Pappe des Kartons bereits aufgelöst hatte und der von den Witterungsverhältnissen sehr aufgeweicht war. Durch einen kleinen Spalt in der Oberfläche der Box konnte er aus der Ferne erkennen, dass sie nicht leer war, sondern irgendetwas darin steckte. Langsam ging Rickard auf den Pappkarton zu Als die Box aus Pappe nur noch eine Armlänge von ihm entfernt war, hockte er sich hin und fingerte mit seiner Hand nach dem aufgeweichten Deckel. Mit nur einer Bewegung klappte er den aufgeweichten Pappdeckel auf und stieß sofort einen markerschütternden Schrei aus. In dem Karton lag ein kleiner, vielleicht gerade mal 4 bis 5 Jahre alter, toter Junge. Ängstlich ließ Rickard den Deckel der Box aus seinen Fingern gleiten und verlor die Sicht auf den nackten, nur in eine leichte Decke umwickelten Körper. Er war inzwischen wieder auf den Beinen und starrte erschrocken zu dem Karton zu seinen Füßen. War es vielleicht nur eine Puppe? Er würde die Polizei informieren, dachte er. Doch gerade als er sich umdrehen wollte, um zu seinem Auto zurückzukehren, überkamen ihm Zweifel. Was, wenn die Polizei seine Fallen finden und ihn mit der Wilderei in Verbindung bringen würde? Das konnte er sich nicht leisten. Rickard überlegte. So oder so kam für den Jungen, sei es nun eine Puppe oder eine echte Leiche, jede Hilfe zu spät. Das Einzige, was passieren konnte, war, dass er Probleme bekam und man ihm im schlimmsten Fall auch noch darin verwickeln würde. Ja, er würde den Mund halten und niemandem etwas davon erzählen. Mit einem schweren Kloß im Hals drehte er dem roten Pappkarton den Rücken zu und machte sich auf den Weg zu seinen Bisamrattenfallen. 2 Tage später, als die Sonne im Begriff war, unterzugehen, raste Detective Edward Bunsen mit überhöhter Geschwindigkeit über die schmale Schotterpiste zurück Richtung Innenstadt und wirbelte dabei so viel Staub auf, dass die restlichen Einsatzfahrzeuge der Kolonne hinter ihm ihre Geschwindigkeit drosseln mussten. Ein Teenager hatte beim illegalen Rumballern mit Daddys Revolver im Wald eine Kinderleiche entdeckt. Eingewickelt in einer Decke, in einem Pappkarton verpackt. Widerwärtig. Der Junge hatte zwar einen Schock, doch er war vernehmungsfähig und hatte glücklicherweise auch den Mut gehabt, die Polizei zu rufen. Vermutlich würde man deshalb bezüglich des illegalen Waffenbesitzes ein Auge zudrücken. Allerdings hatte der Junge mit seiner Theorie bezüglich der Identität der Leiche daneben gelegen, denn es handelte sich nicht, wie der Teenager annahm, um das vermisste Mädchen Tara Greilinger. Allerdings hatte niemand am Tatort einen bloßen Schimmer gehabt, um wen es sich bei der Leiche handeln könnte. Denn offiziell vermisste noch niemand einen kleinen Jungen. Hoffentlich würde die gerichtsmedizinische Untersuchung etwas mehr ergeben, dachte Eddie und überfuhr die mittlerweile 2. rote Ampel. Warum er so raste, wusste er selber nicht. Wahrscheinlich ging ihm der Leichenfund mal wieder an die Substanz. Tote Kinder lösten dem Ermittler mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Gepäck immer noch etwas aus, was er nicht so recht beschreiben konnte. Es war eine Mischung aus Ekel, Hass und Ehrgeiz, seine Arbeit besonders gut zu machen, um die Schweine, die für solch schreckliche Taten verantwortlich waren, dingfest zu machen. Keine 5 Minuten später fuhr der anthrazitfarbige Kombi des Ermittlers über den jetzt in das fahle Licht der Straßenbeleuchtung getauchten Parkplatz der Gerichtsmedizin. Nach einem Gespräch mit dem leitenden Gerichtsmediziner war für Eddie jetzt auch offiziell klar, dass der Junge gewaltsam ums Leben kam und er einen neuen Fall hatte. Der Körper des 4- bis maximal 5-jährigen Jungen war übersät mit Blutergüssen und zum Teil schwer deformiert. Jemand musste das Kind mehrfach mit aller Gewalt geschlagen haben. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass der Junge ihn letzten Endes auch erlag und tot durch Einwirkung stumpfer Gewalt zur offiziellen Todesursache erklärt wurde. Während der Gerichtsmediziner Eddie über alle Details informierte, spürte der Ermittler, wie eine Ader an seiner linken Schläfe zu pulsieren begann. Bevor man den Jungen im Wald abgelegt hatte, hatte man ihn gewaschen und ihm einen frischen Haarschnitt verpasst. Außerdem waren seine Fingernägel geschnitten worden. Des Weiteren war der Junge extrem unterernährt. Eddie Bunsen müsste sich ganz schön am Riemen reißen, um nicht die Fassung zu verlieren, als der Gerichtsmediziner mit seinem Bericht fertig war. Er griff lediglich in seine Manteltasche, schluckte eine seiner vom Arzt verschriebenen Magentabletten und sagte anschließend: "Vielen Dank, Doktor." Danach verließ er die Einrichtung und fuhr mit seinem Wagen auf dem direkten Weg zum Polizeipräsidium. Doch merkte er ziemlich schnell, dass er heute nicht mehr viel ausrichten konnte. Denn der Bericht des Gerichtsmediziners, der etwa eine Stunde nach seinem Verschwinden im Faxgerät des Präsidiums landete, enthielt leider keinerlei aufschlussreiche Daten. Die Fingerabdrücke des Jungen waren nutzlos. Niedergeschlagen entschied Eddie sich auf den Heimweg und sich morgen über den Fall herzumachen. Er hatte genügend schlaflose Nächte in seinem Büro gehabt und gelernt, dass es nichts brachte, unausgeschlafen und mies gelaunt an einem kniffligen Mordfall zu arbeiten. Vor allem nicht, wenn man gerade sowieso nichts tun konnte. Doch wie sich herausstellte, konnte Detective Bunsen die gesamte kommende Woche nicht viel tun. Es gab bis auf den Teenager, der die Polizei informiert hatte, keine Zeugen und bis zum Ende der Woche hatte sich auch niemand bei den Behörden gemeldet, der den Jungen identifizieren konnte. Zwei Tage nach Leichenfund hatte Eddies Büro über 400.000 Flyer mit dem etwas überarbeiteten Gesicht des Jungen drucken lassen, welche gemeinsam mit den monatlichen Gasrechnungen versendet wurden, die aufgrund des Mordfalls extra 2 Wochen früher verschickt wurden. Doch bis zum späten Samstagabend klingelte nicht ein einziges Mal das Telefon der Leitdienststelle. Es war niederschmetternd. Der Fundort der Leiche ergab außer dem Fund einer blauen Basecap aus Cord und einem Kinderschal leider auch nichts Neues. Denn die gefundene DNA an den Kleidungsstücken passte nicht zu der des Kindes. Jeder hätte die Sachen dort irgendwann verlieren können. 4 Wochen nach Leichenfund saß Eddie ohne eine wirkliche Spur zu haben zusammengekrümmt in seinem Schreibtischstuhl, als plötzlich sein Telefon klingelte. Detective Munson, meldete sich der Ermittler.
Guten Abend, Detective, zischte es aus dem anderen Ende der Leitung. Mein Name ist Dr. Dirksen. Ich bin Psychologe und ich glaube, ich habe einen Tipp für Sie in Bezug auf Ihren aktuellen Fall.
Dr. Dirksen, wiederholte Eddie und notierte sich den Namen des Anrufers auf seiner Schreibtischunterlage.
Vielleicht sollten Sie sich das Waisenhaus am Steep Boulevard mal genauer anschauen, Detective. Es liegt nur etwa 1,5 Meilen vom Wald entfernt.
Steep Boulevard, kritzelte Eddie neben den Namen des Anrufers.
Wie kommen Sie darauf, Doktor?
Hallo? Doktor?
Aufgelegt. Seltsam.
Eddie starrte auf sein Gekrakel und schlenderte dann herüber zu dem Stadtplan, der an seiner Wand hing.
Steep Boulevard, murmelte er, während er den nahen Umkreis des Tatorts auf der Karte absuchte.
Und tatsächlich, die Straße war etwa 1,5 Meilen vom Tatort entfernt und lag sehr abgelegen von anderen Straßen oder Häusern.
Ein Waisenhaus, nuschelte Eddie.
Das passte. Sie gingen ohnehin schon davon aus, da auch nach 4 Wochen niemand den toten Jungen zu vermissen schien.
Aber würde ein Waisenhaus nicht eine Vermisstenanzeige aufgeben?
Egal, dachte Eddie, schnappte sich seinen Mantel und machte sich auf den Weg. Als er einige Zeit später aus dem Wagen stieg, hatte der Wind aufgefrischt und Eddie zog den Kragen seines Mantels nach oben. Als er den niedrigen Hügel zum Waisenhaus hinaufging, konnte er in einen kleinen Hinterhof blicken, auf dem mehrere Wäscheleinen gespannt waren. Mehrere blaue Decken flatterten im Wind, um zu trocknen, und Eddie blieb plötzlich unvermittelt stehen. Die Decken, sie kamen ihm bekannt vor.
»Kann ich Ihnen helfen?«
unterbrach eine piepsige Stimme Eddies Gedanken und der Ermittler schaute den Hügel hinauf. Vor ihm stand eine junge Frau, die eine Schürze trug und einen kleinen Jungen im Schlepptau hatte.
»Ja, guten Tag. Mein Name ist Bunsen vom Morddezernat. Ich bin der leitende Detective in dem Fall um den toten Jungen, der nur wenige Meilen von hier im Wald gefunden wurde. Sie haben sicher davon gehört.«
»Oh ja, der Junge«, piepste die Frau verlegen. »Tragisch. Aber warum sind Sie hier?«
»Nun, wir ermitteln in alle Richtungen und schauen uns natürlich auch das direkte Umfeld des Tatorts an. Haben Sie was dagegen, wenn ich mit der Leitung dieser Einrichtung spreche?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte die Frau,
und Eddie bemerkte einen leichten Unterton von Unsicherheit in ihrer Stimme. Doch brachte dieser Besuch leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Der Leiter des Waisenhauses war ein freundlicher alter Mann, der genauestens Buch über alle Ein- und Ausgänge der Einrichtung führte und sauber zu sein schien. Nur das seltsame Verhalten der Mitarbeiterin und die Decken auf der Wäscheleine, die sehr viel Ähnlichkeit mit der Decke hatten, in der der Junge eingewickelt war, sorgten dafür, dass Eddie mit einem immer noch leicht unguten Gefühl im Bauch von dann zog. Allerdings nicht für lange, denn noch in derselben Woche wurde das Waisenhaus erneut auf den Prüfstand gestellt. Mit keinem Ergebnis. Man kontrollierte sogar die Gruppenfotos, die jedes Jahr von allen Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung gemacht wurden, mit den Listen der Bewohnern und kontrollierte, ob eines der Kinder dem toten Jungen ähnlich sah. Doch es schien erneut so, als würde diese Spur nirgendwo hinführen. Eddie war verzweifelt und leider auch am Ende mit seinem Latein. Er hatte keinen Verdächtigen, keine Zeugen und keine einzige Spur. Nur eine Leiche von einem viel zu kleinen Kind, die obendrein auch noch niemand vermisste. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Doch eine Woche bevor der Fall offiziell zu den Akten gelegt und Eddie mit einem neuen Fall betreut wurde, klingelte Eddies Telefon auf dem Schreibtisch ein letztes Mal. Eine Frau war am anderen Hörer. Sie nannte sich Myra und wollte ihren Nachnamen nicht sagen.
Myra behauptete zu wissen, wer der Junge sei. Sie erzählte Eddie am Telefon, dass ihre Mutter den Jungen, seinen leiblichen Eltern, abgekauft habe, da diese ungewollt schwanger geworden waren und keine Kinder wollten. Laut Myra lautete der Name des Jungen Jonathan. Und Jonathan wurde nicht gut behandelt, sondern war den regelmäßigen Gewaltausbrüchen seiner Mutter und deren wechselnden Männern ausgesetzt. Eines Abends führte Myra am Telefon aus, sei in Jonathan beim Abendessen seine Baked Beans wieder hochgekommen. Myras Mutter sei ausgerastet, behauptete die Anruferin. Sie habe sich den Jungen gepackt und seinen Kopf so lange auf den Fliesenboden geschlagen, bis der Junge sich nicht mehr bewegt habe. Baked Beans, krakelte Eddie gerade auf seine Papierunterlage und stutzte für einen Moment. Was passierte dann? Fragte er die Anruferin. Sie steckte ihn in die Badewanne, um ihn zu säubern. Doch der Junge starb in der Badewanne. Mitten in der Nacht weckte meine Mutter mich und zwang mich, mit ihr in den Wald zu fahren. Kurz vor Sonnenaufgang legten wir Jonathans Leiche im Wald ab und hatten Glück, dass wir nicht von jemandem erwischt wurden, der zur gleichen Zeit durch den Wald streifte. Wie weit ist der Wald von Ihrem Haus entfernt, Myra? Nur etwa eine Meile, antwortete die junge Frau. Und warum rufen Sie jetzt erst an? Wollte Eddie von der Anruferin wissen. Doch als Antwort bekam er erneut nur das Tuten, das ihm bedeutete, dass am Ende der Leitung niemand mehr war. Er legte den Hörer auf und starrte auf seine Notizen auf der Papierunterlage. Baked Beans und Badewanne, las er, und plötzlich fiel ihm etwas ein. Sofort griff er erneut nach dem Telefonhörer und wählte die Nummer der Gerichtsmedizin. »Hören Sie, Doktor«, sagte Eddie nur wenige Sekunden später, als man ihn mit dem Leiter der Gerichtsmedizin verbunden hatte. »Hier ist Eddie Bunsen vom Morddezernat. Ich ermittle in dem Fall des unbekannten Jungen, den man im Wald gefunden hat.« »Ah ja, ich erinnere mich«, antwortete der Arzt. »Wie kann ich helfen, Detective?« »Ich hatte gerade ein merkwürdiges Telefonat mit einer plötzlichen Zeugin, die ein paar Dinge gesagt hat, bei denen mir die Ohren schlackerten. Können Sie etwas mit Baked Beans und Badewanne anfangen, Doktor?« »Baked Beans und Badewanne, sagen Sie?« »Nun, bei der Obduktion fand man im Mageninhalt des Kindes tatsächlich Überreste von gebackenen Bohnen. Und die Fingerkuppen des Kindes waren verschrumpelt, was ein typisches Anzeichen für zu langen Wasserkontakt ist. Aber woher...« »Danke, Doc«, unterbrach Eddie den Mediziner und donnerte den Hörer auf die Gabel. Es dauerte eine Woche, bis Eddies Dezernat die Anruferin, die sich Myra nannte, aufspüren konnte. Myra wohnte mit ihrer Mutter nur wenige Meilen vom Tatort entfernt. Allerdings gab es ein Problem. Myra war psychisch krank, hieß eigentlich Helen und wurde kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen. Und zu Eddies Missfallen machte auch ihre Mutter nicht im geringsten den Eindruck, als wäre sie gewalttätig. Davon mal abgesehen, dass die Geschichte ihrer Tochter symptomatisch für ihr Krankheitsbild war. Auch die Nachbarn, die mit der vaterlosen Familie befreundet waren, konnten die Aussagen des Mädchens nicht bestätigen. Ein Junge im Haus der Dawsons? Davon hätten sie auf jeden Fall Wind bekommen. Aber woher wusste das Mädchen vom Mageninhalt des Jungen? Oder dass seine Hände verschrumpelt waren? Und warum meldete sie sich erst jetzt? Eddie fuhr sich mit der Hand durch die Haare, als er das Haus der Dawsons verließ. Es war zu spät. Morgen würde der Fall zu den Cold Case Akten gelegt werden und er würde mit einem neuen Fall betraut werden. Alle Spuren hatten ins Nichts geführt. Über 20 Jahre hatte Eddies Strähne gehalten, jeden Fall aufzuklären. Jetzt jedoch schien diese Strähne vorbei zu sein und er musste sich eingestehen, dass er diesen Fall nicht lösen konnte.
Wie ist die Geschichte verwaist, ne? Mhm. Ich hatte ganz am Anfang, dachte ich, das geht in eine Richtung wie Stand By Me. War das Stand By Me? Wo die, da sind die
Kids
auch.
Die Leiche suchen?
Genau, und da hört man ja auch von dieser, weil dieser eine Typ, der irgendwie rumballert, diese Leiche findet. Da findet ja auch irgendwer diese Leiche irgendwo, aber dann geht es ja in eine ganz andere Richtung. Und ganz am Ende, bei dieser Myra,
ja,
musste ich an Prisoners denken. Hast du den geguckt?
Ja, oh, und, mega guter Film.
Genau, richtig, richtig guter Film. Und da ist ja auch dieser psychisch Kranke, der angeblich oder anscheinend irgendwie Sachen weiß über das Kind, was entführt wurde. Und man auch nicht ganz sicher ist, ob der damit wirklich jetzt zu tun hat oder nicht.
Ach so, der auch in diesem RV ist und quasi...
Den sie da auch gefangen nehmen später
sowas
da.
Ja.
Und der ist ja auch irgendwie psychisch krank oder so und droppt ja auch so ganz merkwürdige Hints, was die Hintergründe davon angeht. Irgendwas klingt, also ich habe irgendwie ja gerade schon gesagt, so Stand By Me und Prisoners, aber trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwas klingelt da bei mir. Ich weiß aber nicht, woran mich das erinnert. Irgendwas mit dieser Orphanage, mit diesem Waisenhaus. Ich weiß nicht wieso. Aber vielleicht dieses Bild von blauen Decken, habe ich das schon irgendwo gesehen? Ich weiß nicht genau. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe davon mal was gehört oder was gesehen oder so. aber ich kann nicht den Finger drauf legen. Ich weiß auch nicht, ob es eine Geschichte war. Ey, Leute, es ist wie immer, ich brauch da schmale 2 Wochen für und dann werdet ihr hier eine Vermutung sehen, die hat sich aber gewaschen.
Aber dann lass uns doch weitermachen, damit auch ich in den nächsten 2 Wochen mir Gedanken machen kann. Es sei denn, ich weiß jetzt sofort gleich, was Sache ist, nach den nächsten schätzungsweise 15 Minuten, die jetzt folgen. Denn
ich dachte gerade, nach den nächsten 5 Sätzen oder sowas.
Denn jetzt folgt Geschichte Nummer 2 aus Folge 73.
Mhm. Und diese Geschichte trägt den Namen Brennender Eifer. Setzt euch bitte, wir wollen mit der Stunde beginnen. Amanda Brightburns sanfte Stimme hallte durch das Klassenzimmer der 9. Stufe der Clearwater High im gleichnamigen Küstenstädtchen. Normalerweise wurden solche Ansagen an der Schule stets mit einem mauligen Raunen der Klasse quittiert. Doch nicht bei Mrs. Brightburn. Das lag jedoch nicht daran, dass sie besonders streng oder einschüchternd war und auch ihre zierliche Gestalt von 1,65 Meter Körpergröße war nicht unbedingt angsteinflößend. Das musste Amanda aber auch nicht sein, denn sie schaffte es, ihre Schüler einfach durch ihre säuselnd freundliche Stimme im Zaum zu halten. Die junge Lehrerin war beliebt bei den Schülern und beim Kollegium. Sie unterrichtete zwar erst seit 4 Jahren an der Schule, aber hatte es erstaunlich schnell geschafft, zu einer der meistgelobten Lehrkräfte der Highschool zu werden. Am bekanntesten war sie für ihr dauerhaftes Grinsen und ihre säuselnd monotone Stimme, aber auch ihr blumiges Parfüm, das sie jeden Morgen großzügig über ihre Bluse und ihre Handgelenke verteilte, erkannten die Schüler schnell wieder. Doch nicht nur in der Schule war Mrs. Brightburn nach ihrem Umzug nach Clearwater ein wiederzuerkennendes Gesicht. Auch in der Kirche war sie immer häufiger anzutreffen, seit sie vor 3 Jahren ein religiöser Eifer gefasst und nicht wieder losgelassen hatte. Die fromme Frau war bei jedem Gottesdienst anzutreffen, bei jeder Bibelstunde zugegen und verpasste weder Taufe noch Trauerrede, solange sie öffentlich zugänglich waren. Es ging sogar so weit, dass sich immer wieder religiöse Passagen in die Unterrichtsstunden von Mrs. Brightburn schlichen, obwohl sie lediglich die Englischlehrerin der Klasse war. Doch Clearwater war seit jeher ein recht religiöses Städtchen, weshalb nur wenigen Schülern die häufiger werdenden Litaneien überhaupt groß auffielen. Im Gegenteil. Einige der Kinder gingen selbst jeden Sonntag in die Kirche und trafen dort regelmäßig auf ihre Lehrerin. Und es waren genau diese Schülerinnen und Schüler, die häufig noch nach Ende der Stunde mit Amanda redeten, sich über Themen der letzten Predigt austauschten oder einfach ein wenig plauderten. Auch am Ende dieser Stunde versammelten sich wieder 7 von ihnen um das Pult der blumig duftenden Frau. Doch anstatt wie sonst ein wenig zu plaudern, schlug Mrs. Brightburn den Jugendlichen wieder und wieder vor, dass sie sich am Abend gemeinsam am Pier treffen könnten. Sie würden ein kleines Feuer machen, zusammen einige christliche Lieder singen und ein paar Marshmallows grillen. Sie redete so lange davon, bis letztendlich alle 7 einwilligten und sich bis später verabschiedeten. Etwa eine halbe Stunde bevor es dämmerte, kamen die 7 Schüler nach und nach am Pier von Clearwater an. Obwohl es Spätsommer und der Tag bis dahin angenehm gewesen war, zog jetzt kalte Luft von Richtung des Meeres über die Grünflächen um die Hafenanlage. Nur wenige Menschen waren jetzt noch in den Straßen unterwegs. Die meisten der Schüler wurden von ihren Eltern abgesetzt. Nur 2 von ihnen kamen mit dem Rad. Auf einem Rasenstreifen direkt an einer der Kaimauern sah die Gruppe ihre Lehrerin auf sie warten. Amanda Brightburn stand vor ein paar Tischen, auf denen Getränke und ein paar Snacks lagen. Ein paar Meter neben ihr konnten sie einige Holzscheite sehen, die zu einem Lagerfeuer aufgetürmt waren. Um das Holz hatte sie vorsorglich einige Steine gelegt, um die Feuerstelle zu begrenzen. Eine Schülerin fragte leise murmelnd in die Runde, ob es überhaupt erlaubt sei, hier einfach so Feuer zu machen. Doch der Gedanke an warme, gebräunte Marshmallows räumte ihre kurzzeitigen Zweifel schnell beiseite. Jeder von ihnen nahm sich einen kleinen Hocker, den Mrs. Brightburn ihnen gab, und sie setzten sich im Kreis um die Holzscheite. Sie alle bekamen eine Limonade und ein paar Marshmallows, während sich ihre Lehrerin mit einem kleinen Feuerzeug daran machte, das Feuer zu entzünden. Innerhalb kürzester Zeit züngelten die ersten Flammen in der Mitte der kleinen Gruppe. Sie knisterten leise vor sich hin und verwandelten das trockene Holz nach und nach in wohlige Wärme, an denen die Jugendlichen ihre kühlen Finger wärmten. Orange-rotes Licht tauchte die grinsenden Gesichter in warme Farben und warf gleichzeitig lange, flackernde Schatten auf die Grünflächen ringsum. Für ein paar Minuten saßen alle schweigend da und starrten in die flammende Glut, sahen den leuchtenden Funken zu, wie sie schweigend in den Himmel stiegen, bis sie schließlich im dunkler werdenden Abendblau verschwanden. Wunderschön, nicht wahr? Die säuselnde Stimme von Mrs. Brightburn holte die Gruppe der Jugendlichen wieder ins Hier und Jetzt zurück. Sie nickten zustimmend. Wer von euch hat Lust, ein paar Lieder zu singen? fragte die junge Lehrerin in die Runde und schon wenige Minuten später erfüllten 8 Stimmen die Nachtluft. Fröhlich stimmten sie ein Lied nach dem anderen ein, bis ihnen keine mehr einfielen. Außer Mrs. Brightburn. Sie erzählte ihnen von einem anderen Lied. Einem Lied, das niemand von ihnen kannte. Einen Text, den keiner von ihnen verstehen konnte, aus Worten, die niemand von ihnen bisher gehört hatte. Die zierliche Lehrerin brachte ihnen die Worte bei und sie alle wiederholten sie. Wieder und wieder und wieder. Und während sie wieder und wieder den monotonen Singsang von sich gaben, wurde das Lächeln auf Amandas Lippen breiter und breiter. Doch noch etwas veränderte sich. Oder kam es ihnen nur so vor? Die tänzenden Flammen im Feuer mitten zwischen ihnen, waren sie ein wenig größer geworden? Lebendiger? Nach einigen Minuten, in denen sie sich beinahe in einer Trance gesungen hatten, stand Mrs. Brightburn plötzlich auf und hob die Hand. Die Gruppe verstummte und schaute zu der von leuchtenden Flammen angestrahlten Lehrerin auf. Bevor sie die Stimme erhob, konnten sie sehen, wie sie etwas Kleines, Metallenes an einer langen Kette ins Feuer schob. »Wir sind heute nicht ohne Grund hier. Ihr seid nicht ohne Grund hier. Ich habe euch ausgesucht, weil ihr etwas Besonderes seid und weil ihr Hilfe braucht. Wir sind alle geplagt von Sorgen und Ängsten. Wir alle tragen ein Kreuz. Doch durch Gottes Kraft können wir uns dieser Sorgen und Ängste entledigen. Wir können uns erlösen. Von unseren Dämonen. Ich habe euch ausgesucht, weil ich die Dämonen in euch gesehen und gespürt habe und weiß, dass ihr treue Kinder Gottes seid. Ich weiß, ihr werdet mich verstehen.« Ein nervöses Lachen ging durch die Reihen der Kinder, während sie sich gegenseitig mit schiefen Blicken besahen. Sie hatten viel über Dämonen in der Kirche gehört und die Gefahr, selber welche in sich tragen zu können, ohne es zu wissen, erfüllte sie mit Angst. »Ich will euch helfen, heute genau das zu tun, eure Körper von euuren Dämonen zu erlösen«, fuhr die predigende Lehrerin fort und ging zu einer Tasche, die etwas abseits von der Gruppe im Gras lag. Die Kinder schauten fragend in die Runde, einige nervös vor dem, was nun passieren würde. Doch keiner von ihnen wagte es aufzustehen oder gar zu gehen. Als Mrs. Brightburn mit der Tasche zurückkam, zog sie etwas heraus. »Die Dämonen können euren Körper nicht ohne weiteres verlassen. Eure Haut hält sie in euch. Hier, das wird euch helfen.« Sie reichte einem der Kinder das Objekt in ihre Hand. Es war ein Messer. Der 15-jährige Junge, dem sie es überreichte, saß mit großen Augen an. »Ihr müsst euch gegenseitig die Haut aufschneiden. Nur so können die Dämonen eure Körper verlassen.« Amanda konnte sehen, wie ihre Worte in den Köpfen der Kinder umherwanderten und Zweifel säten. Dämonen in ihnen drin? Ein Fünkchen Angst mischte sich in die Spiegelung des Feuers in den Augen der jugendlichen Kirchgänger. Stumm saßen sie einen Moment lang da, vermutlich in der Erwartung, dass die junge, grinsende Lehrerin das alles gleich als einen Scherz entlarven würde. Doch ihr stoisches Lächeln blieb eisern und verharrte, bis sie nach einigen Minuten wieder den Mund öffnete und fortfuhr, über die sündigen Dämonen zu predigen, die sie alle unter ihrer Haut tragen würden. Und mit jedem Wort, das sie von sich gab, verloren die Kinder ihre Zweifel an ihrer Richtigkeit. Was, wenn sie wirklich diese Dämonen in sich tragen würden? Wäre es da nicht sogar regelrecht wichtig, auf Mrs. Brightburn zu hören? Amanda redete und redete, bis der Junge, dem sie das Messer gegeben hatte, schließlich aufstand und damit langsam auf seine Klassenkameradin zuging. Diese schluckte, doch streckte schuld- und pflichtbewusst ihre Arme aus und ließ ihn das Messer ansetzen. Mit einem Ruck zog er die Klinge über die Haut und schnitt sie auf. Laut schrie das Mädchen auf, während sich tiefrotes Blut aus der Wunde ergoss. Amanda Brightburn lächelte. »Gut gemacht. Die Dämonen verlassen deinen Körper, aber wir müssen auch sicher gehen, dass sie nicht mehr zurückkommen können.« Mit diesen Worten zog sie an der Kette, deren Ende sie vorher ins Feuer gelegt hatte. Daran hing ein jetzt glühender Metallschlüssel. Damit ging sie herüber zu dem jungen Mädchen und ließ den baumelnden Schlüssel auf die Wunde herab. Gellendes Gekreische hallte über dem Pier der kleinen Stadt. Der Geruch verbrannten Fleisches zog durch die Luft. Winselnd brach das Kind zusammen unter dem grinsenden Blick der Lehrerin, der die Kinder so sehr vertrauten. In der nächsten Stunde schnitt und verbrannte sie 5 weitere Kinder, bis nur noch eines übrig blieb. »Gib mir deine Hand, Lennart«, sagte Amanda zu dem letzten Jungen, der noch unversehrt dasaß. Zögernd und zitternd, was ihn erwarten würde, streckte der Junge seine Hand hervor. In ihm eine Mischung aus Vertrauen zu der Lehrerin, die er schon seit 4 Jahren kannte, Angst vor dem, was ihm jetzt bevorstehen würde, und noch größere Angst vor den unbekannten Bedrohungen, die Lord Mrs. Brightburn noch immer in ihm zu stecken schienen. Bevor es sich anders hätte überlegen können, griff die zierliche Lehrerin plötzlich ruckartig und fest nach seinem Handgelenk und zog es grob heran. »Die Dämonen sind tückisch. Sie denken, wir scheuen das Feuer, weil sie aus ihm geboren sind. Doch Feuer kann auch reinigend sein. Feuer kann befreien. Während sie dies sagte, zog sie mit ihrer freien Hand ein Feuerzeug aus ihrer Jackentasche, entzündete es und führte es ganz langsam in Richtung der Hand des Jungen. Kurz bevor es seine Handfläche erreichte, kniff er die Augen zusammen in Erwartung der Schmerzen. Doch statt der Schmerzen kam ein leichter Windzug, der die kleine Flamme des Feuerzeugs in den Händen der Lehrerin ausblies. Ein wenig erleichtert atmete der Junge auf, doch der Wind irritierte Mrs. Brightburn nur sehr kurz. Ihr seht, die Dämonen sind hinterhältig. Sie lassen sich nicht so leicht bezwingen. Als Kämpfer Gottes müssen wir stets bereit sein, immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Die Gruppe sah, wie sie ein weiteres Objekt aus ihrer Jacke klaubte. Es war eine Flasche Parfum. Geschickt und mit nur einer Hand schraubte sie den Zerstäuber vom Flakon, während sie die Hand des Schülers noch immer mit ihrer eigenen kraftvoll umschlungen hatte. Dann hob sie den Flakon an und kippte den Inhalt vollständig über die ergriffene Hand. Ein beißender, blumiger Geruch erfüllte sofort die Luft. Ein Duft, den sie alle schon etliche Male in der Schule oder der Kirche gerochen hatten. Diesmal jedoch so intensiv, dass er in den Augen und der Nase brannte. Der Junge, dessen Hand soeben mit duftendem Öl getauft wurde, rieb sich mit seiner freien Hand die Tränen in Augen und sah so nicht, wie Mrs. Brightburn wieder zum Feuerzeug griff, es entzündete und an die getränkte Hand hielt. Ein Feuerball schoss aus seiner Hand empor. Es war, als hielt er eine gleißende Fackel in seiner Faust, als würde er das Lagerfeuer zwischen seinen Fingern halten. Dann kam der Schmerz. Kreischend und schreiend stand der Junge auf. Verzweifelt schaute er in die fassungslosen Gesichter der anderen Jugendlichen, allesamt starr und wie gelähmt vor Angst. Schrille Schreie aus voller Kehle des lichterloh entzündeten Jungen hallten über die Grünflächen und die dunklen, seichten Wellen am Pier von Clearwater, bis die Stimmen der anderen Jugendlichen schreiend einstimmten. Als ob sich ein Zauber von ihnen gelöst hätte, standen sie alle nahezu gleichzeitig auf und versuchten lauthals ihrem Klassenkameraden zu helfen. Nur die zierliche Mrs. Brightburn saß schweigend da, mit einem sanften Grinsen auf ihrem Gesicht, das warme Feuer noch immer auf ihren rosigen Wangen. Die Krankenwagen und die Polizei kamen spät. Es hatte gedauert, bis jemand die Schreie gehört und für mehr als einen dummen Streich von übermütigen Jugendlichen gehalten hatte und sich daraufhin erbarmte, Hilfe zu holen. Doch der Junge überlebte, mit Verbrennung zweiten Grades. Keines der Kinder wollte im Nachhinein über die Vorfälle des Abends sprechen. Amanda Brightburn wurde dennoch suspendiert.
Also, alter Schwede. Also, der eine Satz, der hat mich gekillt. Sie hatte noch 5 weitere Kinder verbrannt. Das war bodenlos, Alter. Und ey, ich muss die ganze Zeit, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen drüber ist, aber ich musste die ganze Zeit immer an, eben zum Ende hin, an Professor Umbridge denken.
Ja, bei der. Oh, stimmt.
Wirklich, ich habe die ganze Zeit immer nur noch an diese Umbridge gedacht, weil die quält die ja auch, ne?
Mit die hat diesen Füllfederhalter.
Ja, der die Narben macht oder so. Ja. Und, aber alter Schwede, was ist das denn für eine geisteskranke Lehrerin? Also, die schlitzen sich da gegenseitig auf und dann habe ich aber gedacht, hat da jemand zu viel God of War gespielt, Alter, mit den Chaos Blades, diese Ketten, die sie da aus der Flamme holt, Alter. Boah, ist das heftig, ey. Alter Schwede. Und dann, nach all dem, was ich gesagt habe, von wegen, na, klassischer Kliman, wollt's nicht so doll werden, Alter, jetzt hast du ja hier den Vogel abgeschossen, Alter. Finde ich viel brutaler als die Geschichte vorher. Auch wenn da niemand gestorben ist.
Ja, das war aber richtig. Quälen ist ganz oft auch
schon. Und Kinder ist nochmal auch ein anderes Level. Alter Falter, ey. Krass, aber wie ist die darauf gekommen?
Du.
Wie, also, klar, die ist halt offensichtlich nicht ganz dicht und hat wahrscheinlich auch eine, hier, drogeninduzierte Störung mit religiösem Hintergrund.
Eine halogene Störung, meinst du? Ja.
Der Dynamo geht nicht mehr an ihrem Rad, ne? Da ist die Halogen-Leute kaputt.
Klare halogene Störung.
Aber, warum? Warum? Warum glaubt sie das? Das waren ja ganz normale Kinder, oder?
Das waren ihre Klassen, Klasse, ja.
Ja.
Aber es waren auch Kids.
Aber was sind das für Kinder?
Das waren ja auch Kids, die mit ihr zur Kirche gehen halt, ne? Die kennt sie von da.
Warum lassen die sich da irgendwie die Arme aufschneiden?
Das ist eine gute Frage.
Was haben die für eine Erziehung genossen?
Das ist Erziehungssache. Regel Nummer 1, lasst euch nicht gegenseitig die
Arme aufschneiden. Regel Nummer 1, wenn dir jemand mit einem Messer zu Leibe rückt, dann machst du dich vom Acker.
Und machst da nicht mit.
Das und also ist mir auch egal, ob das deine dumme Lehrerin ist. Das
ist eine gute Regel Nummer 1 auf jeden Fall.
Boah, ich habe, apropos Regel Nummer 1 und Kinder und so, weißt du, was ich gehört habe habe ich gelesen? In Österreich hat irgendjemand ein Kind sexuell belästigt und das Kind hat sich seinen Eltern anvertraut. Und dann ist der Vater
hat den aufgespürt und ist mit seinem Kumpel hin, hat den komplett zusammengeboxt, hat die Bullen gerufen und dann kamen die Bullen und dann hat er dem vor den Bullen nochmal einmal richtig in die Fresse geschlagen und gesagt, so, jetzt könnt ihr den mitnehmen.
Habe ich spontan kein Problem mit.
Habe ich spontan auch kein Problem mit. Gab eine Riesendiskussion im Internet über Selbstjustiz und so weiter.
Ja.
Ich muss gestehen, ich kann den Vater auf jeden Fall verstehen.
Es gab auch was anderes, irgendwie so ein Typ, der, so irgendwie so ein, auch so ein MMA-Fighter oder irgendwie sowas und sein, ich glaube, er hat einen geistig zurückgebliebenen Sohn oder sowas und irgendwie hatte der irgendeinen Babysitter, der hat sich auch an dem vergriffen.
Ja.
Und alter Schwede, es gibt Bilder danach, wie der von der Polizei aufgenommen wurde und es ist einfach nur, holy shit, aus, ne? Ja. Aber auch das kann man ihm nicht verübeln.
Kann man ihm nicht verübeln. Ja, krass. Also wenn man mit so Kindern, also das ist ja auch, ne? Schutzbefohlen, ne? Ja, nennt man Lehrer, ja. Alter, und wenn du sowas mit deinen Schutzbefohlenen oder aufsetzt, wenn es nicht deine Klasse ist, sondern du hast die irgendwie random auf dem Spielplatz da irgendwie, gut, dann bist du eine Fremde, dann hauen die auch hoffentlich wirklich ab. Aber
ja, genau, wenn du eine Vertrauensperson für die bist.
Das ist schon heftig.
Das ist
ne?
echt krass. Und ich glaube, das ist halt, es passiert halt häufig bei solchen Sachen, dass halt eben diese Fälle, weil die dann das ausnutzen können, weißt du? Wenn du eine Vertrauensbeziehung zu ihm hast, ich glaube, es gibt viele Morde oder Vergehen oder sowas, die genau auf sowas fußen. Leute, denen das irgendwie, die sich das zunutze machen quasi. Nicht unbedingt jetzt Lehrer oder so, ja. Aber generell Leute, es ja. ist ja fast alle solche, oder eine Menge, was nicht immer so Statistik, dass die meisten Taten irgendwie Ex-Freunde, Ex-Freundinnen sind oder irgendwelche Familienmitglieder. So fast immer kennt man doch das Opfer.
Ja, also ja, weil die meisten, gerade so Morddelikte oder so, haben ja einfach immer ein klares Motiv.
Ja.
Und in der Regel ist das Motiv halt irgendwie immer direkt da. Der eifersüchtige Ehemann oder Ehefrau oder ja, leider sind auch, glaube ich, eben oft so Sexualverbrechen, gerade an Kindern, ist, glaube ich, auch immer oft in der Familie zu finden, glaube ich.
Ja, das und dann halt auch das Kirchending ist ja das auch.
Also ohne jetzt hier, Leute, ohne dass wir jetzt hier wieder gefährliches Halbwissen, ne? Wir kennen jetzt ja. hier keine Statistiken, ist jetzt nur so das vom Hörensagen, was wir hier gehört haben.
Aber das meinte ich auch gerade mit Kirche, so in der katholischen Kirche, dass es das alles da gab. Es ist ja auch so eine Vertrauensbeziehung, glaube ich, die es da immer gibt, die dann halt sich dazu nutze gemacht wird. Dass halt irgendwie ein streng religiöses Kind dann irgendwie sich der Person anvertraut und denkt so, na, wird schon stimmen irgendwie oder sowas.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist halt eben dieses mega, mega perfide daran. Das ist halt eben genau, was
so,
du als
das
Schutz
ist doch normal und das macht man so.
Ja,
und
wenn es halt, wenn es ein Fremder wäre, würdest du
unser kleines Geheimnis.
Ja, wenn es ein Fremder wäre, würdest du sagen so, nee, hä? Aber das ist halt, den kennst du, so. Und ich glaube, das ist halt das Schlimme.
Ja, vor allem, wenn es dann auch so perfide Sachen sind, wie das ist unser kleines Spielchen und das ist unser Geheimnis und so eine Scheiße. Weißt du, das ist so, also man muss jetzt ja nicht immer nur in so eine sexuelle Richtung jetzt denken. Das ist ja am wirklich widerwärtigsten und schlimmsten so. Aber halt auch sowas wie, das verratet jetzt nicht euren Eltern, dass wir hier die Dämonen euch austreiben und so eine Scheiße. Weißt du, also so, egal in welche Richtung das jetzt geht. Oder sei es drum, dass du keine Ahnung, vielleicht ein Kind benutzt, um, hier, kletter doch mal durch das kleine, schmale Fenster.
Und
hol dir mal das Geld da. Dann kriegst du auch hier 10 Euro ab. Und das ist unser kleines Geheimnis und so. Und Kinder, gerade viele Kinder schauen ja auch, du musst ja nicht mal direkte Familie sein. Du kannst ja auch der coole Nachbarsjunge sein, der ein paar Jahre älter ist, zu dem du aufschaust oder so. Das ist schon krass, wie man das so ausnutzen kann, ne?
Das ist einfach richtig krasse Manipulation.
Ja,
so.
Ja, und Kinder sind halt eigentlich relativ einfach zum
dafür.
Manipulieren. Ja. Ja. Mann, so. Das war aber ganz schön harter Tobak. Also das war wirklich ganz schön hart, mal zur Abwechslung.
Bei dir ist ein Waisenkind irgendwie zermatscht, bei dir ist ein Waisenkind halt irgendwie hart verprügelt worden und irgendwie dann vielleicht eventuell ertränkt und dann in eine Kiste gesteckt im Wald. Komm du mir nicht mit hart.
Da wurde aber niemand, gut, vielleicht wurde er auch ein bisschen gequält, ne?
Weißt du nicht, nee.
Ja, doch, ist schon.
Ach, kann schon wieder
von Qual sprechen, wenn der eine erzählt.
Deine ist auch schon wieder so gemein, weil es schon wieder so
du
offen
ist. Du warst
auch
geil. Ich habe irgendwie gesehen, deinen Blick gesehen, als ich so, der Pappkarton. Und da drin lag ein 4 bis 5 Jahre alte toter Junge. Und du warst so, was? Du hast dein Handy kurz runter. What?
Ich so, okay, Geschichte hat 180 gemacht gerade. Warte mal, was ist hier passiert?
Okay, ich dachte, es wird hier ein entspannter Waldspaziergang.
Und danach hatte ich eine Sekunde, hast du mir gesagt so, er hat mich aufgerichtet. Ich meinte so, wer jetzt, der tote Junge? Was ist jetzt passiert? Und als der andere Typ. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir sind schon mittendrin. Ich dachte, es kommt noch mehr vorgeplänkelt, bevor die erste Leiche angeschwemmt wird. Aber nee, es geht direkt los.
Ja. Ja, Leute, das waren die zwei Geschichten aus Folge 73.
Es ist schon wieder soweit. Aber bevor wir hier den großen Abschied feiern, wollen wir noch einmal kurz Danke sagen.
Ja, selbstverständlich.
Und zwar wollen wir uns heute ganz herzlich bei Katja bedanken, denn Katja ist ein neuer Patreon von uns und ist der kleinen Familie dabei getreten und möchte auch ab jetzt dort unsere Folgen werbefrei hören.
Ganz genau. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei drei weiteren Supporterinnen, und zwar bei Nina, Wiebke und Susanne, die uns unter anderem ihre Strafeuros geschickt haben.
Bei Nina und Wiebke waren es die Strafeuros.
Bei Nina und Wiebke waren es die Strafeuros. Und vielleicht hat Susanne auch einfach irgendwie mehrmals falsch gelegen, aber Susanne hat uns auch auf jeden Fall großzügig unterstützt. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank euch allen. Falls ihr uns auch unterstützen möchtet, alle Links dazu findet ihr wie immer auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de. Dort findet ihr immer die neueste Folge. Dort gibt es die Links zu Patreon, Steady, PayPal, was auch immer. Und auch unseren Twitch-Account könnt ihr dort finden und auch sehen, ob wir gerade online sind oder nicht. Checkt das gerne mal aus. Da ist auch unser Shop verlinkt, falls ihr noch eine Tasse braucht oder ein T-Shirt. All das, alle Links zu allem auf geschichtenausdemaltbau.de.
So, und wo ihr uns auch noch unterstützen und folgen und so weiter könnt, ist auf unserem Instagram-Kanal. Denn der heißt Geschichten aus dem Altbau. Und da posten wir unter anderem zu jeder Folge einen neuen Post, unter dem ihr eure Meinung kommentieren könnt. Und vor allem machen wir dort auch regelmäßig zu jeder Folge die Abstimmung. Das heißt, wenn ihr auch mal in diesen Prozentwerten auftauchen wollt, dann folgt uns auf Instagram Geschichten aus dem Altbau. Und natürlich solltet ihr auch diesen Podcast abonnieren. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Dann haben wir einen Abonnenten mehr. Und ihr verpasst keine Folge mehr und kriegt direkt, wenn die neue Folge rauskommt, eine Push-Nachricht. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch immer noch eine Bewertung dalassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Zum Beispiel auch bei Spotify geht das auch schon seit längerer Zeit. Oder ansonsten, wenn ihr woanders hört, auch gerne bei iTunes. Einfach kurz bis zu 5 Sterne hochswipen. Mhm.
Und wenn ganz ihr, wichtig, ich glaube, sonst funktioniert das nicht.
Ich glaube auch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch dazu noch einen kleinen Text schreiben. Da würden wir uns freuen, denn dann sehen ganz viele andere Leute, dass dieser Podcast vielleicht gar nicht so schlecht ist und hören da auch noch mal rein. Und das bringt uns auch ganz, 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 ganz viel. Also, ihr Lieben, wir hören uns noch mal in diesem Jahr.
Wollte gerade sagen, es ist noch nicht vorbei. Wir wollten gerade schon ein neues Jahr wünschen, so ein schönes neues, aber nö, ist noch gar nicht so weit.
Wir haben nämlich noch, das ist glaube ich in diesen, das ist ja quasi unser drittes Jahr. Mhm. Und ich glaube, wir haben immer bisher, kurz vor Ende des Jahres, stimmt, irgendwie letztes Jahr, glaube ich, war es Silvester sogar. Kann das sein?
Oder war es am 1.
Oder war es am. Auf jeden Fall gibt es ja noch dieses Jahr noch eine Folge, obwohl wir im Dezember, das jetzt schon die zweite Folge ist. Aber am 30. Dezember hören wir uns nochmal. Und die Patreons und Steady-Supporter.
Leute, wir hören uns nochmal an Weihnachten.
Die hören uns nochmal an Heiligabend, denn es gibt natürlich von uns beiden auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für unsere Supporterinnen und Supporter auf Patreon und Steady.
Denn für alle unsere Supporter haben wir natürlich unter unserem kleinen Tannenbaum bei Patreon und bei Steady ein kleines Geschenk. Es liegt noch nicht da, aber es ist ja auch noch nicht der 24.
Es wird bereits verpackt.
Es wird noch verpackt. Die Elfen sind noch am Basteln. Aber wenn sie fertig sind, dann wird es da unter dem Baum liegen. Also schaut da gerne rein als kleines Dankeschön für euren Support.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
War es so kalt, dass Rickard seinen Atem sehen konnte, wenn er ausatmete. 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 Te?
Doch, ja, du hast recht. Ausmattet.
Ausmattet. Ausgematet.
Ausatmete. Ausatmete. Ausatmete.
Wenn er ausatmete.
Ja, nicht titte.
Wenn er ausmatete. Wenn er ausatmete. Was habe ich denn geschrieben? Ausatmete.